Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich, wieder in eurer Mitte sein zu können, nun zum dritten Mal. Und ich habe mich auch gefreut, als ich entdeckt habe, welches Thema wir für das Bibelgespräch haben, weil da passt die Predigt ganz gut dazu. Unsere Erkenntnis ist bruchstückhaft. So haben wir es eben in dem Predigttext gehört. Und das gilt für uns alle. Ob du noch ganz am Anfang deines Glaubenslebens stehst oder ob du schon Jahrzehnte dabei bist, das ändert nichts an dieser Aussage. Im Text hieß es weiter, dass es erst dann anders sein wird, wenn wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Erst dann werden wir alles klar erkennen können. Und so habe ich den Kerngedanken dieser Predigt formuliert. Zwischen Himmel und Erde gibt es vieles, was wir nicht oder noch nicht verstehen. Erst im Himmel werden wir das alles erkennen können. Die wichtigste Erkenntnis, die du gewinnen kannst, ist, dass Jesus Gottes Sohn ist und für dich am Kreuz zwischen Himmel und Erde gestorben ist. Sich für Jesus zu entscheiden, ist deine persönliche Entscheidung zwischen Himmel und Erde. Eben war von Erkenntnis die Rede. Was ist das überhaupt? Und welche Erkenntnisse braucht man und welche eher nicht? Das wollen wir heute vertiefen. Am besten erzähle ich aber erst einmal, wie es zu diesem Thema gekommen ist. Zum einen bin ich vor einiger Zeit in unserem Studienheft darüber gestolpert, dass dort der Begriff Selbstverleugnung stand und nur positiv dargestellt wurde. Damit konnte ich zunächst überhaupt nichts anfangen. Ich dachte mir, leugnen, das heißt doch, dass man etwas abstreitet, von dem man erkannt hat, dass es existiert. Und das kann doch irgendwie nicht richtig sein. Aber das stand da schwarz auf weiß und nicht nur das, da stand auch, dass Jesus uns dazu auffordert. Er sagt, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst. Es hat Monate gedauert, bis es so ganz langsam bei mir gedämmert hat und ich es Stück für Stück verstanden, wenn auch noch nicht begriffen habe, was damit gemeint ist. Das war der eine Auslöser von diesem Thema. Mark Twain hat mal gesagt, die meisten Menschen haben Schwierigkeiten mit den Bibelstellen, die sie nicht verstehen. Ich aber, also Mark Twain, muss zugeben, dass mich gerade die Bibelstellen, die ich verstehe, unruhig machen. Diesen Satz kann ich inzwischen viel besser nachvollziehen. Und damit sind wir beim zweiten Auslöser dieser Predigt. Ich habe euch ja beim letzten Mal schon erzählt, wie ich überhaupt zum Predigten gekommen bin. Ich bin ja in Anführungszeichen nur ein Gemeindeglied in Barmbek und auf diesen Predigten liegt für mich ein besonderer Segen, weil ich viel mehr mit Menschen in meinem Umfeld ins Gespräch über Gott komme. Und da tauchen immer wieder Fragen auf, wo ich eigentlich dachte, dass mir doch die Antwort schon klar sei. Aber wenn ich dann versuche, diese Fragen zu beantworten, merke ich, dass ich es eben doch noch nicht komplett verstanden habe. Und auch hatte ich immer gedacht, wenn ich das dann erkläre, dann müsste mein Gegenüber das doch genauso verstehen wie ich. Aber so ist das ganz oft gar nicht. Vielmehr ist es so, dass ganz andere Aspekte an einem Text für den anderen wichtig sind. Und das ist auch eine interessante Beobachtung, auf die ich später noch zurückkomme. Jetzt möchte ich dir aber erstmal eine Reifekette vorstellen oder vielleicht besser eine Erkenntniskette. Sie wird hier hinter mir eingeblendet. Lesen wir einfach mal von oben nach unten, was dort steht. Sehen, hören, wahrnehmen, verstehen, begreifen, erkennen, anerkennen, annehmen, sich verändern, in Fleisch und Blut übergehen, anstecken. Was ist damit gemeint? Das ging ja jetzt ein bisschen schnell. Zwischen all diesen Begriffen und all diesen Stufen liegen für mich Entwicklungsschritte, die auch ganz unterschiedlich viel Zeit benötigen. So kannst du etwas sehen oder hören, nimmst es aber gar nicht bewusst wahr, weil du gerade auf etwas anderes konzentriert bist. Und dann ist das vielleicht schon weg. Dann ist die Kette an dieser Stelle schon unterbrochen und kann sich nicht weiterentwickeln. Wenn du es aber dann doch wahrnimmst, heißt das noch lange nicht, dass du es auch verstehst. Angenommen, du verstehst es, also zum Beispiel akustisch, dann heißt es wiederum noch nicht, dass du es auch begreifst. Das nächste nach dem Begreifen ist dann das Anerkennen. Das bedeutet, dass du über das Begreifen hinaus akzeptierst und gutheißt, worum es da geht. Mit Annehmen geht es dann noch einen Schritt weiter. Denn dann lässt du das, was du da gehört, wahrgenommen, verstanden, begriffen und auch anerkannt hast, das lässt du ganz persönlich an dich heran und machst es für dich individuell persönlich. Dann kann es nämlich auch wirken und dann kann es dich auch verändern. Und wenn es dich verändert, mit der Zeit geht es dir in Fleisch und Blut über und schließlich kannst du andere, mit denen du zu tun hast, damit anstecken. Die sehen dein Verhalten, die hören, was du sagst und schon geht bei ihnen diese Kette wieder von vorne los. Ich denke ja, dass das gerade beim Thema Glaube eine Kette ist, die auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, eine mehrjährige Kette. Da wächst ganz langsam etwas heran. Eine andere Kette steckt in einem meiner Lieblingssätze. Den haben wir beim letzten Mal näher betrachtet. Der hieß und heißt immer noch, es gibt nichts Wichtigeres auf der Welt als gesehen, verstanden und geliebt zu werden. Sehen, verstehen, lieben. Auch eine schöne Kette und quasi die Kurzform von dem, was wir hier vorne sehen. Aber jetzt möchte ich etwas tiefer in die lange Kette einsteigen. Kriegen wir den Hall noch in den Griff? Das irritiert mich sehr. Gucken wir uns den ersten Sprung von Hören zu Wahrnehmen anhand einer Geschichte an. Ein Indianer, der in einem Reservat weit von der nächsten Stadt entfernt wohnt, besucht das erste Mal seinen Bruder, seinen weißen Bruder, seinen Freund in der Großstadt. Er war sehr verwirrt von dem ganzen Lärm und von der Hektik und dem Gestank dort in den Straßen. Und als sie dort durch eine große Einkaufsstraße gingen und an den großen Schaufenstern vorbeispazierten, da blieb der Indianer plötzlich stehen und horchte auf. »Was hast du?« fragte ihn sein Freund. »Ich höre irgendwo eine Grille zirpen«, antwortete der Indianer. »Das ist unmöglich«, lachte der Weiße. »Erstens gibt es hier in der Stadt gar keine Grillen und zweitens, wenn doch, würde Ihr Geräusch in diesem Lärm hier mit den Autos und allem, was hier ist, völlig untergehen.« Der Indianer ließ sich jedoch nicht beirren und er folgte dem Zirpen. Sie kamen zu einem älteren Haus, das von Efeu überwuchert war und der Indianer teilte die Blätter und tatsächlich, dort saß eine Grille. »Ihr Indianer habt eben ein viel besseres Gehör«, sagte der Weiße im Weitergehen. »Unsinn«, erwiderte der Indianer, »ich werde dir das Gegenteil beweisen.« Er nahm eine kleine Münze aus seiner Tasche und warf sie auf den Asphalt. Ein leises Ping ließ sich vernehmen und selbst einige Passanten, die viele Meter entfernt standen, drehten sich augenblicklich um und schauten in die Richtung, woher dieses Geräusch kam. »Siehst du, mein Freund, es liegt nicht am Gehör, was wir wahrnehmen können oder nicht. Es liegt ausschließlich an der Ausrichtung unserer Aufmerksamkeit. Was du hörst, sagt mehr darüber aus, wie du denkst, als das, was dich umgibt.« Ich finde, dem ist nichts hinzuzufügen. Nun möchte ich die nächsten Schritte von Verstehen zu Begreifen verdeutlichen und wieder anhand einer Geschichte, aber diesmal spielst du in dieser Geschichte mit. Stell dir vor, du sitzt in einer U-Bahn. Ob du dann nun gerade döst, aus dem Fenster schaust oder ein Buch liest, das ist jetzt ganz egal. Stell es dir vor, eine ruhige, friedliche Szene. Dann steigt ein Mann mit seinen Kindern ein und die Kleinen, die sind laut und ungestüm. Die ganze Szene ändert sich abrupt. Der Mann setzt sich neben dich und macht seine Augen zu. Er nimmt die Situation offenbar überhaupt nicht wahr. Die Kinder schreien herum, sie werfen Sachen hin und her, sie zerren sogar an den Zeitungen der anderen Fahrgäste. Sie sind sehr störend. Aber der Mann neben dir, der tut gar nichts. Es ist schwierig, nicht davon irritiert zu sein. Du kannst es nicht fassen, dass er so teilnahmslos ist, dass er seine Kinder dermaßen herumtoben lässt und nichts dagegen unternimmt, überhaupt keine Verantwortung übernimmt. Es ist deutlich, dass sich auch die anderen Fahrgäste in der U-Bahn sehr darüber ärgern. Schließlich spricht ihn jemand an: Ihre Kinder stören hier wirklich sehr viele Leute. Können Sie nicht vielleicht etwas mehr Ihre Kinder unter Kontrolle bringen? Der Mann hebt die Augen, als ob er sich zum ersten Mal dieser Situation bewusst würde, und sagt leise: Oh, Sie haben recht, ich sollte etwas dagegen tun. Wir kommen gerade aus dem Krankenhaus, wo Ihre Mutter vor einer Stunde gestorben ist. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Und die Kinder haben vermutlich auch keine Ahnung, wie sie mit dieser Situation umgehen sollen. Was empfindest du in diesem Moment? Plötzlich sehen die Dinge anders aus. Schlagartig begreifst du, was hier geschieht. Vorher hast du dich nur darüber geärgert und du hast dich auch noch im Recht dazu gefühlt. Von einem Moment auf den anderen löst sich dein Ärger auf. Dein Herz füllt sich mit dem Schmerz dieses Mannes. Mitgefühl und Sympathie können frei fließen. Ihre Frau ist gerade gestorben. Oh, das tut mir leid. Wollen Sie darüber sprechen? Kann ich irgendetwas für Sie tun? Alles verändert sich in einem kleinen Augenblick. In Sirach 11, Verse 7 und 8 heißt es: Verdamme niemanden, ehe du die Sache zuvor erkennst. Du sollst nicht urteilen, ehe du die Sache verstehst, und lass die Leute zuvor ausreden. Wie wahr? Wenn du mal in Barmbek im Gottesdienst siehst, dann denkst du vielleicht: Was ist denn das für ein ständiges Gemurmel da oben auf der Empore? Kann der nicht mal seine Klappe halten? Das Gemurmel, was man da hört, das ist unser russischer Übersetzer und der tut da einen guten Dienst. Sobald man also weiß, was es mit diesem Gemurmel auf sich hat, kann man ganz entspannt sein und braucht sich nicht mehr darüber aufzuregen oder zu ärgern. Und wenn man es nicht weiß, also wenn man sich nicht sicher ist, kann man sich wenigstens denken, dass es dafür schon irgendeinen guten Grund geben wird, den man nur gerade nicht erkennen kann. Wenn im Straßenverkehr einer drängelt, dann mache ich das jetzt immer so: Ich denke mir einfach, der ist unterwegs zu seiner Frau, die in der Klinik gerade entbindet. Und schon bin ich entspannt und brauche mich nicht darüber zu ärgern. Diese Haltung ist sowas von entspannt. Dadurch hast du es selbst in der Hand, dass du dich nicht aufzuregen brauchst. Und das gilt auch für das Miteinander, wie du es eben in der U-Bahn erlebt hast. Solange du nicht restlos weißt, was bei dem anderen gerade los ist, dann verurteile ihn doch einfach nicht. Du wirst sehen, das tut nicht nur dem Miteinander, sondern auch deiner Gesundheit sowas von gut. Jetzt sind wir also schon bei dem Begriff Erkenntnis angelangt. Vorhin hatte ich ja erwähnt, dass wenn zwei miteinander sprechen, beide zu ganz unterschiedlichen Erkenntnissen gelangen können. Schade, wenn es dann Streit um Nebensächlichkeiten gibt, wie wir es auch heute im Bibelgespräch miteinander besprochen haben. Eine weitere Geschichte macht das deutlich. Es war einmal ein Mann, der hatte 4 Söhne. Und er wollte gerne, dass diese Söhne lernten, nicht zu schnell zu urteilen. Das kommt uns gerade bekannt vor, oder? So schickte er jeden der Reihe nach auf die Suche nach einem Birnbaum, der weit entfernt stand. Der erste Sohn ging im Winter, der zweite im Frühling, der dritte im Sommer und der vierte, ihr ahnt es, im Herbst. Nachdem alle gegangen und auch wieder zurückgekehrt waren, rief der Vater die 4 zusammen und bat sie zu beschreiben, was sie gesehen hatten. Der erste Sohn sagte, dass der Baum hässlich, krumm und schief gewesen sei. Der zweite Sohn widersprach dem, denn der Baum sei voller Knospen gewesen, die unbekannte Verheißungen in sich trugen. Der dritte Sohn war auch damit nicht einverstanden. Der Baum, den er beschrieb, der war über und über mit Blüten beladen, die gut rochen und schön aussahen. So schön, wie er noch nie einen Baum zuvor gesehen hatte. Der letzte Sohn schüttelte bei allen Beschreibungen nur verständnislos den Kopf. Der Baum, den er gefunden hat, der trug viele reife Früchte. Er war voller Leben und Erfüllung. Die 4 hätten sich jetzt trefflich streiten können, nach dem Motto: Ihr seid da bestimmt falsch gelaufen, ihr habt den falschen Baum gesehen und manches mehr. Dieser Streit wäre einfach nur vergebens gewesen. Schließlich gab der Mann allen seinen Söhnen recht. Und darüber waren diese sehr erstaunt. Er erklärte ihnen, dass jeder nur eine Jahreszeit im Leben des Baumes kennengelernt hatte. Und das sei für ein Urteil viel zu wenig. So wie dieser Birnbaum betrachtet wurde, so geht es uns Menschen doch auch selbst. Jeder Mensch hat unterschiedliche Jahreszeiten oder auch unterschiedliche Rollen, die er ausfüllt. Für meine Kinder zum Beispiel bin ich der Vater. Und für meine Frau, da bin ich der Mann. Ich bin aber auch der Sohn meiner Eltern. Ich bin der Freund meiner Freunde. Ich bin Basketballtrainer einer Hobby-Mixed-Mannschaft. Ich berate beruflich in Marketingfragen und bilde junge Menschen aus. In Barmbek bin ich eigentlich der Gemeindeschreiber und hier erlebt ihr mich gerade als Laienprediger. Wenn du mal nacheinander meine Kinder, meine Frau, meine Eltern, meine Freunde, meine Mitspieler, meine Studenten, meine Auftraggeber und meine Gemeinde nach mir befragen würdest, dann kämen dabei ganz unterschiedliche Aspekte zum Vorschein. Teilweise wären diese Schilderungen vielleicht sogar so gegensätzlich voneinander, dass du glaubst, das gar nicht mit derselben Person zu tun zu haben. Und doch glaube ich doch, dass ich nur eine Person bin und versuche, authentisch zu leben. In diese Richtung verstehe ich auch Religionen und Konfessionen. Ich schließe nicht aus, dass es letztendlich unterschiedliche Kontakte in unterschiedlichem Umfeld sind, die alle trotz unterschiedlicher Namen und Bezeichnungen letztendlich denselben Gott meinen. Auch unser wöchentliches Bibelgespräch und gerade das heute macht deutlich, dass wir teilweise recht unterschiedliche Erkenntnisse haben können. Ich halte das für eine besondere Qualität, dass wir hier in der ersten Stunde über Themen diskutieren können, die wir unterschiedlich verstehen. Und es ist auch gar nicht schlimm, sondern im Gegenteil, es ist bereichernd. Und ich bin auch davon überzeugt, dass Gott ganz unterschiedlich mit uns spricht und das teilweise sogar mit den gleichen Worten. Nicht jeder ist bei jedem Wort oder Bibelwort gleichermaßen angesprochen. Ich erinnere mich an eine Woche, wo in unserem Studienheft zum Bibelgespräch Tag für Tag Begebenheiten geschildert wurden, was Jesus Menschen rät. Mal war das, den eigenen Reichtum den Armen zu verschenken, einem anderen riet er, den Beruf aufzugeben, noch jemanden unverheiratet zu bleiben und. Nach dieser Woche hatte ich mit einer jungen Frau in unserer Gemeinde ein Gespräch, die in heller Panik war, das jetzt alles auch erfüllen zu müssen, was sie da gehört hatte. Immerhin steht es ja in der Bibel. Ja, das tut es. Aber nicht alles, was da steht, meint direkt jeden Einzelnen von uns. Ich habe es versucht, an einem Bild deutlich zu machen und habe zu ihr gesagt, stell dir vor, du bist krank und du gehst zum Arzt. Und du sitzt da im Wartezimmer, musst eine ganze Weile warten, sind viele Patienten vor dir und der Arzt, der spricht sehr laut mit seinen Patienten, die Tür steht einen Spalt weit offen und du hörst, was der Arzt diesen Leuten rät. Dem einen Medikament A, dem nächsten Medikament B und so weiter und so fort. Und du denkst, du kürzt das Warten ein bisschen ab, nimmst dir einen Zettel und einen Stift und du schreibst dir all diese Medikamente auf. Im Nu ist dein Zettel voll. Und du weißt ja, der Arzt sagt das den Leuten, damit sie gesund werden. Und du gehst gar nicht mehr rein, sondern du gehst in die Apotheke und kaufst dir all diese Arzneien, gehst nach Hause und was machst du, nimmst du die jetzt? Bloß nicht, denn so wirst du ja nicht gesund, sondern so wirst du erst recht krank. Sicher hat Jesus für dich mindestens auch einen Rat und den findest du auch in der Bibel. Aber nicht jeder Rat ist direkt auf dich gemünzt. Und so ist das auch mit der Erkenntnis. Vieles werden wir hier nicht verstehen. Wir müssen es auch nicht verstehen. Das wäre ein zu hoher Anspruch. Diese Aussage soll dich vor unnötigem Druck bewahren, dich frei machen und dir ermöglichen, dass du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst, dass du das erkennen kannst, was sonst im Wust des Unklaren vielleicht untergehen könnte. Und dieses Wesentliche ist im Kern für jeden von uns übereinstimmend. Aber darauf komme ich noch. Alles, was wir brauchen, um das Wesentliche zu erkennen, das finden wir in Gottes Wort. Und er warnt uns auch davor, uns mit Nebensächlichkeiten aufzuhalten und womöglich uns daran zu erzürnen und mit Kleinkrämerei das Wesentliche aus den Augen zu verlieren. In Lukas 11, Vers 52 heißt es sehr deutlich, wehe ihr Gesetzeslehrer, ihr habt den Schlüssel weggenommen, der die Tür zur Erkenntnis öffnet. Ihr selbst seid hineingegangen. Und ihr habt andere gehindert, die hinein wollten. Aber er verspricht auch in Matthäus 16, Vers 19, Ich will dir die Schlüssel zu Gottes neuer Welt geben. Was du auf der Erde bindest, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde lösen wirst, das soll auch im Himmel gelöst sein. Und das tut er auch, er unterstützt uns. Und hier kommt der Heilige Geist ins Spiel. Schon seit einiger Zeit denke ich, dass wir Adventisten irgendwie, ja, dass der Heilige Geist bei uns irgendwie zu kurz kommt, dass wir Berührungsängste haben. Gott und Jesus, die sind sehr für uns selbstverständlich. In persönlichen Gebeten und auch hier im Gottesdienst wenden wir uns hauptsächlich an diese beiden. Aber was ist mit dem Heiligen Geist? Findet er bei uns nur zu Pfingsten statt? Warum lassen wir ihn so oft vor und am Rande? Dabei ist er es doch, der uns zeigen kann, wie Gott ist und wie wir sein Wort verstehen können. Er verschafft uns Klarheit, er schenkt uns Glauben, er schließt uns Gottes Wort auf und er zeigt uns den Weg zum Kreuz. Und er ist es auch, der uns Menschen in den Weg schickt, die entweder uns weiterhelfen oder für die wir Hilfe sein können auf ihrem Weg zu Gott. Und dafür schenkt er uns die richtigen Worte. Ich bin davon überzeugt, dass der Heilige Geist uns und unserem Umfeld nur gut tun kann, wenn wir uns ihm öffnen und ihn wirken lassen. Ich bin auch davon überzeugt, dass er uns die rechte Erkenntnis schenkt, dass er uns mehr sehen und verstehen lässt, als unsere Augen und unser Hirn imstande sind. Und dennoch ist unsere Erkenntnis hier auf der Erde bruchstückhaft. Das muss uns klar sein. Aber wertvoll ist jeder noch so kleine Teil. Der Künstler Andreas Felger hat dieses Aquarell mit dem Titel Erkenntnis gemalt. Eigentlich ist das ein Hochkantbild, ich habe euch das mal quer gemacht, damit ihr besser sehen könnt. Normalerweise kann ich abstrakter Kunst nicht so viel abgewinnen. Hier schon. Auf warmrotem Untergrund sind hier einige kleine helle, aber auch einige kleine dunklere Felder verstreut. Dieses Bild veranschaulicht die Grenzen unserer Erkenntnis von Gott. Da ist einiges, was wir recht deutlich erkennen können. Das sind die hellen Flecken. Und anderes, das bleibt einfach für uns unbegreiflich. Das sind die dunklen. Und der warme rote Untergrund, der hier auch deutlich überwiegt an der Fläche, der steht für die Gewissheit, dass der tiefste Grund des Wesens und des Handelns Gottes die Liebe ist. Ist das nicht herrlich? Wir müssen gar nicht alles verstehen, zumindest nicht ganz und gar. Wir müssen also beispielsweise Dreieinigkeit nicht restlos begreifen und alten und neuen Bund auseinanderhalten können, jedes Gleichnis im Kern verstanden haben und. Nein, im Kern reicht es, wenn wir das Rote erkennen, Gottes Liebe. Ihm vertrauen und ihm auch alles zutrauen. Dieses Zufriedengeben mit einer eingeschränkten Erkenntnis interpretiert jetzt vielleicht mancher negativ als, das ist doch blinder Gehorsam. Ich sehe das völlig anders. Vielmehr ist es doch so wie bei einem kleinen Kind, das seinen Eltern vertraut, die es gut mit ihm meinen. Stell dir am besten jetzt mal ein ganz konkretes Kind vor, also möglichst so ein kleines. Vielleicht ist es dein eigenes oder dein Enkelkind oder eins, das du gut kennst. Stell es dir vor. Wenn dieses Kind auf eine Straße zuläuft und du rufst Stopp, weil du eine Gefahr siehst, dann muss das Kind jetzt nicht die Verkehrsregeln durchblicken und einschätzen können, ob der Lastwagen, der da mit hoher Geschwindigkeit angebraust kommt, ob der nun Vorfahrt hat oder nicht. Es geht auch nicht darum, erstmal die Lage zu verstehen und dann erst sein Handeln zu ändern, also in diesem Fall anzuhalten. Nicht die Verkehrsregeln müssen verstanden werden, sondern es muss verstanden werden, dass dein Stopp nicht gesagt wird, um die Handlungsfreiheit dieses Kindes einzuschränken, sondern um es zu retten. Das ist die Erkenntnis, die das Kind in diesem Moment braucht und die Leben rettet. Jesus sagt, werdet wie die Kinder. Und das meint er durchaus ernst. Vielleicht hat er nämlich genau damit dieses Vertrauen gemeint, genau dieses auf den anderen total verlassen, auf diesen, der es so gut mit uns meint. Und wenn Kinder schon gut beraten sind, ihren Eltern zu vertrauen, wie viel mal mehr sind wir gut beraten, unserem Gott zu vertrauen? Ich traue meinem Gott alles zu und ich weiß, dass ich nur ein Stück weit verstehe. Das geht ja schon bei Dimensionen los. Stell dir mal einen Strich vor. Das kannst du. Da haben wir schon mal die erste Dimension geschafft. Jetzt stell dir mal ein Quadrat vor. Das kannst du auch noch bewerkstelligen. Haben wir schon mal die zweite Dimension geschafft. Jetzt ein Würfel. Ja, es wird schon schwieriger, aber du kannst dir einen Würfel vorstellen. Dritte Dimension. Und jetzt? Vierte, fünfte, sechste Dimension. Wo steigst du aus? Und glaubst du, dass Gott jetzt auch schon aussteigen müsste? Ich glaube, selbst bei 1000 Dimensionen, ja, da hält er noch locker mit und kann noch weiter. Oft freuen wir uns ja darüber, dass wir kleine Kinder mit den einfachsten Dingen verblüffen können. Ich mache das immer ganz gern. Ich nehme dann eine Münze in die Hand und ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ich sage dann, guck mal, ich kann zaubern. Hier ist eine Münze, hier nicht. Und dann lasse ich das Kind hier hingucken und sage, guck mal. Hui, wupp, hui, 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 wupp. Und wieder zurück. Hui, wupp. Und sage, guck, hier ist es. Und das Kind sagt, oh, der kann zaubern. Ihr habt den Trick natürlich verstanden. Ein Kind fällt noch leicht drauf rein. Die Differenz zwischen dem Kind und einem Erwachsenen, die Differenz in den Möglichkeiten eines Erwachsenen und von Gott, da ist ein großer Unterschied. Wie kann es also sein, dass wir so oft denken, dass wir nur das, dass nur das existent sein kann, was wir mit unserem Verstand fassen können, wenn wir uns selbst zum Maßstab machen, ob etwas sein kann oder nicht? Da wünsche ich mir so sehr, dass wir uns davon frei machen und uns nicht selber damit im Wege stehen. Wie viel mal mehr verblüfft uns Gott mit all dem, was er tut? Und was spräche dafür, auf so einen starken Partner verzichten zu wollen? Auferstehung beispielsweise geht zwar weit über menschliches Begreifen hinaus, nicht aber über das, was Gott in der Lage ist zu tun. Und in Philipper 4, 6 und 7 steht, und Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Gott ist für uns einfach nicht zu fassen. Schauen wir nochmal auf das Bild. Rot ist die Farbe der Liebe. Rot ist aber auch die Farbe vom Blut. Und damit kommen wir dem nahe, was ich vorhin als die wesentliche Erkenntnis bezeichnet habe, die für uns alle gilt. Dazu möchte ich jetzt einen Text lesen und gleich danach hören wir ein Lied von Nelly und von Miriam. Achtet bitte jetzt auf den Text aus Römer 3, Verse 20 bis 26 und anschließend auch auf den Liedtext, wenn ihr die wesentliche Erkenntnis erfahren wollt, wenn ihr es nicht schon längst wisst. In Römer 3, Vers 20 bis 26 heißt es, denn kein Mensch wird jemals vor Gott bestehen, indem er die Gebote erfüllt. Das Gesetz zeigt uns vielmehr unsere Sünde auf. Wen spricht Gott von seiner Schuld frei? Jetzt aber hat Gott uns gezeigt, wie wir vor ihm bestehen können, nämlich unabhängig vom Gesetz. Dies ist sogar schon im Gesetz selbst und bei den Propheten bezeugt. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Denn darin sind die Menschen gleich. Alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz für uns, für dich, verbluten lassen. Das erkennen wir im Glauben. Und darin zeigt sich, wie Gottes Gerechtigkeit aussieht. Bisher hat Gott die Sünden der Menschen ertragen. Er hatte Geduld mit ihnen. Jetzt aber vergibt er ihnen ihre Schuld und erweist damit seine Gerechtigkeit. Gott allein ist gerecht und spricht den von seiner Schuld frei, der an Jesus Christus glaubt. Danke Gott für diese Tat, für die es keine Worte gibt, um sie einigermaßen angemessen zu beschreiben. Und danke, was du Gott uns in Aussicht stellst. Jesaja 65, Vers 17. So spricht der Herr, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. 1. Korinther 13, 8 bis 12. Einmal wird es keine Prophetien mehr geben. Das Reden in unbekannten Sprachen wird aufhören. Und auch Erkenntnis wird nicht mehr nötig sein. Denn unsere Erkenntnis ist bruchstückhaft, ebenso wie unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollkommene da ist,
wird alles Vorläufige vergangen sein. Als Kind redete, dachte und urteilte ich wie ein Kind. Jetzt bin ich ein Mann und habe das kindliche Wesen abgelegt. Jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild wie in einem trüben Spiegel. Einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, doch einmal werde ich alles klar erkennen, so deutlich, wie Gott mich jetzt schon kennt. Nur wann wird das sein? Und wie kommt man dorthin? Es waren einmal zwei Mönche, die lasen miteinander in einem alten Buch, am Ende der Welt gäbe es einen Ort, an dem Himmel und Erde sich berührten und das Reich Gottes beginnen würde. Sie beschlossen, ihn zu suchen und nicht umzukehren, bevor sie ihn gefunden hätten. Sie durchwanderten die Welt, bestanden unzählige Gefahren, erlitten alle Entbehrungen, die eine Wanderung durch die ganze Welt fordert, und alle Versuchungen, die ein Mensch von seinem Ziel abbringen könnten. Eine Tür sei dort, hatten sie gelesen. Man brauchte nur anzuklopfen und befände sich mitten im Reich Gottes. Schließlich fanden sie, was sie suchten. Sie klopften an die Tür, bebenden Herzens. Sie sahen, wie sie sich öffnete, und als sie eintraten, standen sie zu Hause in ihrer Klosterzelle und sahen sich gegenseitig an. Da begriffen sie, der Ort, an dem das Reich Gottes beginnen kann, befindet sich genau an der Stelle, wo wir uns befinden. Dieser Ort befindet sich hier. Und du kannst jetzt schon damit anfangen. Du kannst jeden einzelnen Tag dafür nutzen, schon hier einen Vorgeschmack auf den Himmel zu erleben und zu erzeugen für andere. Vor allem durch einen liebevollen Umgang miteinander. Und dass du dich nicht vorschnell mit dem zufrieden gibst, was du glaubst, erkannt zu haben. Du kannst in der Erkenntnis wachsen. Und du kannst dir auch die dafür nötige Zeit nehmen, denn Gott hat Geduld mit dir. Öffne dich und lass dich von ihm beschenken. Das Tolle daran ist, egal in welchem Stadium du dich gerade befindest, ob du noch beim Wahrnehmen, schon beim Begreifen oder gar beim Anstecken bist, Gott liebt dich. Er nimmt dich an und irgendwann zu sich, wenn du zu dem Angebot, das Jesus für dich am Kreuz gemacht hat, ja sagst. Jesus hat mit dem Kreuz eine Brücke gebaut. Eine Brücke zwischen Himmel und Erde, über die du rübergehen kannst. Es gibt keinen Weg zu Gott ohne Jesus. Wie auch, sie sind ja eins. Zum Über die Brücke gehen reicht dein Ja. Möchtest du das sagen? Entscheidest du dich dafür? Ich freue mich von ganzem Herzen, wenn du Ja sagst. Gott hat schon lange Ja zu dir gesagt. Und dieses Ja gilt für alle Ewigkeit. Amen. Wir beten. Lieber Vater, Herr Jesus, Heiliger Geist, es ist unvorstellbar, was du für jeden Einzelnen hier getan hast und welches sensationelle Angebot du uns allen machst. Immer wieder ist das Thema in vielen Gottesdiensten und doch können wir es in seiner Gänze kaum begreifen. Während sich andere Themen, die wir oft hören, schnell abnutzen, packt uns deine Zusage, deine Liebe von Mal zu Mal mehr. Bitte hilf uns dabei, die richtige Entscheidung zu treffen. Eigentlich ist es eine glasklare Sache, wie wir uns entscheiden sollten. Und doch stehen wir uns selbst so oft im Wege dabei. Räum bitte aus, was im Wege steht. Mach uns frei. Frei für dich, Herr. Und hilf uns bitte auch, uns für dich zu öffnen. Darin liegt der eigentliche Schlüssel. Nicht wir können aus uns heraus glauben, sondern indem wir uns für dich öffnen, schenkst du uns deinen Heiligen Geist und nimmst uns damit in deine Arme. Hab Dank für alles, was du für uns in deiner unendlichen Liebe tust. Amen. Hier.